NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen zu dieser ausführlichen Aufarbeitung der wichtigsten Themen dieses Tages. In Stichworten: Sicherheitslücken, Debatte um sichergestellte Drogen beim deutschen Zoll, EU-Gipfel zwischen Personalfragen und Ukraine-Hilfe, Kritik aus aller Welt, wie gut ist die EM organisiert? Die Themen des Tages heute mit Gerd Wolf, einen schönen Nachmittag. Ja, wir müssen zu Beginn dieser halben Stunde über Drogen sprechen. Die Fahnder, wissen wir aus den Statistiken, stellen immer mehr Drogen sicher. 43 Tonnen Kokain allein im letzten Jahr an deutschen Seehäfen. Nur, wo bleibt das Zeug eigentlich, das der Zoll da aus den Containern holt? Wie sicher wird es verwahrt? Warum wird es nicht sofort vernichtet? Da hat jetzt eine interessante Diskussion begonnen, seit Zollfahnder ihre mangelnde Ausstattung beklagen und davor warnen, dass die Drogenbanden versuchen könnten, wieder an ihre Ware zu gelangen, mit brutaler Gewalt womöglich. Christian Stichler, Benedikt Strunz und Florian Flade berichten.
Der Hamburger Hafen ist ein enormer Wirtschaftsfaktor. Mehr als 7 Millionen Standardcontainer gehen hier jedes Jahr über die Kaikanten. Aber Hamburg ist längst auch ein Ort für die Milliardengeschäfte der Drogenkartelle. In einem mit dramatischer Musik unterlegten Video präsentieren Zoll und Polizei die jüngste Sicherstellung einer neuen Rekordmenge von Kokain aus Südamerika. 24 der mehr als 35 Tonnen wurden dabei im Hamburger Hafen entdeckt. Marktwert mehr als 2,5 Milliarden Euro. Bei so hohen Summen, warnt Markus Kotz vom Bundeskriminalamt, steige auch das Risiko, dass die Kartelle versuchen, beschlagnahmte Ware zurückzuerbeuten.
Hierzu gibt es bereits einen sehr spektakulären Fall aus Belgien. Dort haben Täter versucht, sichergestelltes Rauschgift vom Zoll zurückzubekommen. Hier gab es auch massive Bedrohungen der Beamtinnen und Beamten.
Im belgischen Antwerpen ist der Drogenkrieg längst entbrannt. Regelmäßig kommt es dort zu Anschlägen und Schießereien, Autos gehen in Flammen auf. Da Zoll und Polizei in Belgien und den Niederlanden mittlerweile aufrüsten, fürchten Sicherheitsbehörden, dass die Kartelle mit ihren illegalen Geschäften mehr und mehr nach Hamburg ausweichen. Nach Informationen belgischer Ermittler, die dem NDR und WDR vorliegen, soll eine Tätergruppe aus Frankreich konkrete Pläne haben, um einen vom Hamburger Zoll sichergestellten Container mit Kokain zurückzuerbeuten. Frank Buckenhofer, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Zoll, fordert angesichts solcher Szenarien schon lange eine bessere Ausstattung.
Wir wollen weder Verhältnisse wie in den Niederlanden noch Verhältnisse wie in Mexiko. Und deswegen müssen wir sehr frühzeitig eingreifen und deutlich machen, wir sind kein Land, wo man einfach ungestraft Kokain in großen Mengen einschmuggeln kann.
Ein neuralgischer Punkt ist die Containerprüfanlage im Hamburger Hafen. In dieser können bis zu 60 Container am Tag durchleuchtet werden. Nach Recherchen von NDR und WDR sollen bewaffnete Banden auch speziell diese Anlage in den Blick genommen haben. Der Zoll ist hier offenbar in aller Regel unbewaffnet. Kommt es zu einem Fund, müssen bewaffnete Kräfte erst hinzugezogen werden. Auch für den Abtransport und die Sicherung der Drogenfunde fehlt laut Zollgewerkschaft die geeignete Ausrüstung. Ihr Forderungskatalog ist entsprechend lang.
Sichere Fahrzeuge, also gepanzerte Fahrzeuge. Wir brauchen einen anderen Schutz. Wir brauchen im Zweifelsfall Helme. Wir brauchen Maschinenpistolen. Also wir brauchen all das, was man für eine vernünftige Sicherungs- und Schutzaufgabe braucht.
Mittlerweile hat die Frage auch die Politik erreicht. Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, hat klare Forderungen an das für den Zoll zuständige Finanzministerium.
Wenn Zollbeamtinnen und Beamten in einen konfrontativen Einsatz gehen, dann müssen sie auch entsprechend gesichert sein, Schutzweste und entsprechende Ausrüstung. Das halte ich für dringend notwendig und selbstverständlich.
In der Theorie sieht der Finanzminister das genauso. Erst unlängst erklärte Lindner per Tweet, er werde dafür Sorge tragen, dass der Zoll die Sach- und Personalausstattung erhält, die er benötigt. Dem NDR und WDR teilte er jetzt mit, man sei mit der Generalzolldirektion in einem konstruktiven Austausch. Im Imagevideo von Polizei und Zoll wird das sichergestellte Kokain übrigens am Ende zu einer Müllverbrennungsanlage transportiert und vernichtet. Die aktuelle Gesetzeslage sieht jedoch grundsätzlich vor, dass die milliardenschwere Beute bei einem Prozess bis zum Ende als Beweismittel aufbewahrt werden muss. Allein das ein enormes Sicherheitsrisiko.
Bessere Ausstattung für den Zoll zur Abwehr von Drogenbanden. Wir wollen das vertiefen. Carlos Kasper sitzt für die SPD im Bundestag, im zuständigen Finanzausschuss und ist selbst Zollbeamter von Beruf. Und die Frage an Carlos Kasper war kurz vor der Sendung: Wie sicher sind die sichergestellten Drogen beim deutschen Zoll?
Ja, Also wir haben schon eine sehr hohe Sicherheit, auch in den Verwahrstellen, wo das Kokain aufbewahrt wird. Aber natürlich, wenn man 35 Tonnen zum Beispiel auf einmal lagern muss, ist es natürlich auch sehr gefährlich. Wir machen uns da nichts vor. Das Kokain oder 35 Tonnen sind ungefähr 1 Milliarde Euro Straßenverkehrswert. Das ist schon ganz schön lukrativ für die organisierte Kriminalität, sich das zurückzuholen.
Welche Szenarien müssen wir da denken?
Ja, eigentlich alles. Also es ist alles möglich. Es ist jetzt nicht so, dass zum Glück bewaffnete Banden durch die Lande ziehen. Aber natürlich bei so einem hohen Verkaufswert ist das sehr lukrativ für die Banden, sich das zurückzuholen. Und da müssen wir aufpassen und wir müssen auch den Zoll entsprechend bewaffnen.
Von was für Beispielen beispielsweise in Antwerpen oder in Rotterdam können wir lernen, auch für die deutschen Seehäfen?
Ja, also es gab auf jeden Fall schon auch in den Häfen bewaffnete Gruppen, die sich Drogen wieder zurückholen wollten, die beschlagnahmte Container oder erstmal nur aussortierte Container mit Gewalt öffnen wollten. Und das gab es zum Glück in Deutschland noch nicht, das muss man ja auch sagen. Aber wir sind davor nicht gefeit, das muss auch klar sein. Und deswegen müssen wir immer auf der Hut sein und alles Mögliche tun, dass das auch nicht passieren kann.
Ist der Zoll gut genug aufgestellt, um solchen Szenarien zu begegnen?
Ja, ich bin in einem sehr guten Austausch mit den Gewerkschaften und auch mit den Bediensteten. Ich habe mir selbst die Situation im Hamburger Hafen angeschaut und habe da schon feststellen müssen, hört es auch aus den Gesprächen, dass der Zoll da noch nicht in der Lage ist, vielleicht auf alle Eventualitäten zu reagieren.
Wie müsste das geschehen?
Ja, die Gewerkschaft der Polizei fordert ja zum Beispiel mehr Maschinenpistolen für die Zollfahndungsdienste. Und da muss sich auch der Finanzminister, den ja die Zollbehörden unterstellt sind, bekennen. Möchte er einen schlagkräftigen Zoll, der auf alle Eventualitäten reagieren kann? Oder möchte er lieber die Schuldenbremse einhalten? Und das ist ja gerade die Frage, die wir gerade in politischen Berlin diskutieren. Reicht die Finanzmittel und reichen die Mittel, die die Schuldenbremse hergeben, um die Sicherheit in Deutschland zu gewährleisten? Und das muss beantwortet werden, auch aus dem Finanzministerium.
In welchen Größenordnungen müssten wir da denken, um die deutschen Seehäfen bzw. die Zollbeamten in den deutschen Seehäfen ausreichend zu schützen?
Das kann ich jetzt gar nicht beziffern. Das müssen die Behörden vor Ort klären. Das kann ich jetzt nicht sagen, was das für eine finanzielle Größe ist. Aber es geht auf jeden Fall um die Sicherheit Deutschlands und die sollte uns ganz schön viel Geld kosten.
Haben Sie den Eindruck, dass die Forderungen und Wünsche beim Finanzminister, der es letztendlich auf den Weg bringen muss, angekommen sind?
Ich hoffe. Ich habe ja auch schon einige Briefe an den Finanzminister geschrieben. Und stetig Tropfen hüllt den Stein. Und wir geben natürlich unser Bestes, da auf diese Problematik hinzuweisen. Und ich glaube auch, wir müssen auch nochmal an die Strafprozessordnung ran, weil diese 35 Tonnen könnten auch vielleicht schon ein bisschen eher, also schon vor Abschluss des Strafverfahrens vernichtet werden. Zum Beispiel, wenn unter richterlicher Aufsicht dort von den Kokainproben entnommen worden ist, dann müssten wir aber, wie gesagt, die Strafprozessordnung ändern. Das kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen und das müssen wir jetzt prüfen.
Das müssen wir nochmal etwas detaillierter beleuchten. Wir kennen ja die Bilder aus Mexiko, aus Kolumbien. Da brennen die Kokainfunde relativ schnell. Wo ist das Problem, das auch in Deutschland zu machen?
Ja, bei uns in Deutschland müssen wir eben Beweismaterial so lange, wie das Strafverfahren noch nicht abgeschlossen ist, lagern. Und das ist eben bei dieser Menge an Kokain ein schon größeres Problem. Und ich kann mir da vorstellen, eben diese Strafprozessordnung zu verändern, damit man Beweismittel eventuell schon vor Ende des Strafverfahrens, wenn da zum Beispiel Proben entnommen worden sind, um die Reinheit des Kokains zum Beispiel festzustellen, damit das schon eher vernichtet werden kann.
Der SPD-Politiker Kaspar Wäsche. Und wir kommen zum nächsten Thema in den Themen des Tages an diesem Donnerstag, dem 27. Juni. Traurige Gewissheit seit heute Nachmittag. Der 6-jährige Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde ist tot. Der Junge war seit 2 Monaten vermisst worden. Die Suche nach ihm hatte viele Schlagzeilen gemacht. Kai Wäsche berichtet.
Gewissheit hat die Polizei durch Erkenntnisse der Rechtsmedizin in Hamburg. Am Nachmittag erhielten die Ermittler das Ergebnis des noch ausstehenden DNA-Abgleichs. Und der ergibt die traurige Gewissheit, dass es sich bei dem Kinderleichnam, den ein Landwirt am Montag auf einem Feld im Kreis Stade gefunden hatte, tatsächlich um Arian handelt. Einige Stunden zuvor hatte das Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Hamburg-Eppendorf bereits mitgeteilt, dass der 6-Jährige nicht durch Fremdverschulden ums Leben kam. Darauf gebe es keine Hinweise. Wie Arian starb und wann, will die Polizei bislang nicht sagen, aus Rücksicht auf die Angehörigen. Die Polizei versucht auch herauszufinden, warum das tote Kind erst jetzt gefunden wurde. Die Ermittler gehen ihre Unterlagen durch, um die Suche nach dem vermissten Kind nachzuvollziehen. Arian war am 22. April verschwunden. Bis zu 1200 Einsatzkräfte und freiwillige Helfer hatten wochenlang nach ihm gesucht.
Nach Brüssel. Beim EU-Gipfel ging es heute zu Beginn vor allem um die Personalfragen. Europa muss sich nach der Wahl neu sortieren. Das Paket für die Spitzengenossen wurde schon einmal informell ausgehandelt und muss nun noch von den Staats- und Regierungschefs abgesegnet und ans Parlament weitergeleitet werden. Also Kommissionspräsidentin, Chefin der mächtigsten Behörde, die Europas Gesetz auf den Weg bringt, soll die Christdemokratin Ursula von der Leyen bleiben. EU-Ratspräsident, also oberster Gipfelvorbereiter und Chefkompromissfinder, soll Antonio Costa werden, ein Sozialdemokrat aus Portugal. Und den Job des sozusagen EU-Außenministers, der Außenministerin, den soll die liberale Kaja Kallas übernehmen aus Estland. Soweit so gut, aber Sie merken schon, diejenigen, die bei der Europawahl die meisten Stimmen dazu gewonnen haben, also die rechten Parteien, die gehen nach dieser Absprache leer aus. Entsprechend sauer war Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Und die Frage an Thomas Spiekhofen in Brüssel war, ob Meloni sich mittlerweile wieder beruhigt hat.
Wir haben jedenfalls aus der Sitzung, die heute Mittag begonnen hat, noch nichts anderes gehört. Aber es ist auch noch keine Bestätigung für diese Personalien da. Das ist ja ein Vorschlag oder ein Personaltableau, das die drei Parteien in der Mitte, die auch schon die alte Kommission im Wesentlichen mit Mehrheiten versorgt haben, zusammengestellt haben. Also die Sozialdemokraten, die EVP, die Christdemokraten als die Wahlgewinner und die Liberalen, die ja arg gerupft wurden bei dieser Wahl. Trotzdem haben sie weiterhin eine Parlamentsmehrheit, wenn auch nur eine geschrumpfte. Und die haben sich sozusagen auf diese Regierungsmannschaft festgelegt, die sie mit ihrer Mehrheit durch die nächsten 5 Jahre tragen wollen. Insofern befand sich Meloni, befinden sich die EKR und ihre Fratelli d'Italia, also die Brüder Italiens, ohnehin in einer Oppositionsrolle. Es ist etwas anderes hier auf dem Gipfel der Regierungschefs, denn da sind 27 Gleichberechtigte. Auch da braucht man aber eine Mehrheit für diesen Vorschlag und die dürfte ziemlich sicher sein, eine sogenannte gestärkte, qualifizierte Mehrheit. Das heißt, 20 Regierungschefs braucht man, die diesen Vorschlag unterstützen. Das sieht ziemlich sicher aus, weil umgekehrt würde es bedeuten, dass man mindestens 8 bräuchte, die dagegen sprechen und danach sieht es überhaupt nicht aus.
Also es gibt keine Hängepartie, vor der der Kanzler gewarnt hatte heute Morgen.
Das kann man noch nicht so ganz sicher sagen, aber es sieht im Moment nicht danach aus. Nur Olaf Scholz hatte ja schon vor dem Abendessen Anfang vergangener Woche gesagt, man wolle jetzt in sehr kurzer Zeit dieses Tableau verabschieden. Und dann ist europäisch gesehen kurz ja auch immer sehr relativ. Wir sehen, dass es jetzt mindestens 10, 11, 12 Tage doch nochmal gedauert hat. Aber seit sich Mitte dieser Woche die Unterhändler dieser drei genannten Parteien verständigt haben, kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieses Tableau zumindest gesichert ist.
Aber wenn der Gipfel dann Ja sagt zum neuen Personaltableau, dann wird das EU-Parlament gefragt. Ist das dann ein Selbstgänger?
Nein, das ist alles andere als ein Selbstgänger und das macht, glaube ich, tatsächlich auch die Verhandlungen so schwierig, denn im Parlament haben diese drei Parteien zwar eine Mehrheit von knapp 40 Stimmen, wie gesagt, die Liberalen haben ja arg verloren, aber diese 40 Stimmen sind nicht eine ganz sichere Mehrheit, denn es gibt keinen Fraktionszwang im Europaparlament und es gibt viele Kritiker von Ursula von der Leyen, gerade übrigens bei den Christdemokraten selbst, denen der Kurs des Green Deal in den vergangenen 5 Jahren viel zu green und viel zu wenig Deal war und die sagen, wir wollen wieder mehr Wirtschaftsfragen in den Mittelpunkt stellen und die sich schwer tun mit einer Unterstützung von Ursula von der Leyen. Und da kann diese Mehrheit von knapp 40 Stimmen schon sehr schnell sehr eng werden und schrumpfen und dann wirklich knapp stehen. Und deshalb sucht Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP, ja nach Verbündeten, nach Sicherungsstimmen sozusagen, entweder auf der grünen Seite oder eben beim EKR, um diese Sicherheit, um diese Wahl von Ursula von der Leyen sicher zu machen.
Wenn wir auf die designierte neue EU-Außenbeauftragte schauen, eine erklärte Putin-Fresserin, aber zu deutlich in der Ansage, wie es heißt, um NATO-Generalsekretärin zu werden, wie sie ja wollte. Also Kaja Kallas unumstritten?
Nein, unumstritten ist sie in der Tat nicht. Manche nennen sie ja Europas eiserne Lady wegen dieses kompromisslosen Kurses gegenüber dem Kreml. Das ist aber manchen schon zu kompromisslos. Allen voran natürlich Viktor Orban, dem ungarischen Regierungschef. Ihr Vorteil wäre, dass sie die osteuropäische Flanke vertritt, dass sie die kleineren Länder vertritt und dass sie möglicherweise auch eine andere Sicht auf den Nahostkonflikt zum Beispiel hat, als dies der scheidende Außenbeauftragte Beauftragter Josep Borrell hat. Aber unumstritten ist sie ganz sicherlich nicht. Nur sie gehört zur liberalen Parteienfamilie und wird sozusagen in diesem Gesamtensemble, das ich geschildert habe, aus den drei Parteien diese liberale Seite abdecken.
Thomas Spickhofen berichtet aus Brüssel. In dieser Sache geht es nun längst nicht mehr ums gegenseitige Verzeihen. Es geht um viel Geld. In der Corona-Krise hatte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn für viele Euro Masken kaufen lassen. Wie sich später herausstellte, nicht immer von hoher Qualität, nicht immer zu marktgerechten Preisen und vor allem nicht in der passenden Menge. Spahn hatte deshalb viele der Maskendeals nachträglich abgesagt. Aber nun klagen die Lieferanten und dem Bund droht in Zeiten sowieso knapper Kassen ein Milliardenschaden. Die Sache war Thema heute bei der Aktuellen Stunde im Bundestag. Georg Schwarter hat zugehört.
Am Ende der Aktuellen Stunde steht der ehemalige Gesundheitsminister Spahn dann doch noch auf. Eine Erklärung zu den Maskengeschäften will er geben. Jens Spahn, der eine Stunde lang überwiegend beschimpft und beschuldigt wurde, damals Milliarden vergeudet zu haben.
Haben Sie vergessen, dass weltweit auf einmal Maskennachfrage war? Haben Sie vergessen, dass der größte Exporteur von Masken China auf einmal nicht mehr exportiert hat, zugemacht hat? Und haben Sie vergessen, dass Pflegekräfte zu Recht gesagt haben, ihr schickt uns hier an die Front mit einem neuen Virus, aber ihr schützt uns nicht. Haben Sie das alles vergessen? Ich erinnere mich jedenfalls noch sehr gut daran, wie das damals war.
Wie aber war das damals? Gesundheitsminister Spahn hatte 2020 eine unbegrenzte Abnahme von FFP2-Masken garantiert, zahlte 4,50 Euro pro Maske. Am Ende lagen Milliarden Masken im Depot, wurden vernichtet, nie ausgeliefert. Und weil zu viele Unternehmen das lukrative Angebot wahrnahmen, verweigerte das Bundesgesundheitsministerium irgendwann die Annahme, weil, so die Begründung, die Masken schadhaft waren. Über 100 Klagen folgten. Streitwert 2,3 Milliarden. Ausgang in vielen Fällen offen. Andreas Audritsch, stellvertretender Fraktionschef der Grünen, zitiert Jens Spahn.
Wir werden einander viel verzeihen müssen. Dieser Satz ist mit Sicherheit korrekt. Genauso klar ist aber auch richtig, dass eine Krise kein Freifahrtsschein sein darf für völlig unkontrolliertes Handeln, ohne dafür Rechenschaft ablegen zu müssen.
War es fahrlässig. Spahn hatte damals ein sogenanntes Open-House-Verfahren eingeführt. Keine lange Prüfung, rasche Zusagen. Der CDU-Mann Tino Sorge verteidigt Spahn, sagt den Grünen, ihnen konnte damals die Maskenbeschaffung doch gar nicht schnell genug gehen. Er spricht von Niederträchtigkeit, Doppelmoral und es wird giftig.
Am einen Ende die Grünen, am anderen Ende die AfD. Sie haben es tatsächlich hier fertiggebracht, in verschwörerischem Unterton Querdenker-Thesen aller Art gemein hier zu bedienen. Herzlichen Glückwunsch.
Da wurde es dann laut im Rund und es wurde noch heftiger. Die Gruppe der Linken forderte eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung und Heidi Reichinek rief dem Ex-Minister Spahn dann das zu.
Um Verzeihung bitten ist schön, sich verziehen ist besser. Geben Sie Ihr Mandat zurück. Sie haben die Menschen in diesem Land schon um genug Geld gebracht.
Spahn saß da kopfschüttelnd im Plenum. Lauter Vorwürfe, Milliarden zu viel bezahlt, 2,3 Milliarden jetzt noch als Streitwert vor Gericht. Die Grünen bleiben dabei, Aufklärung muss her, sagt Andreas Audritsch.
All das ist in Zahlen gegossene Verantwortungslosigkeit. Allein die Zinsen für mögliche Strafzahlungen könnten das komplette Mautdebakel von Ex-CSU-Minister Scheuer übersteigen. Allein die Zinsen. Wir reden von einem der größten Steuerverschwendungsskandale, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat.
Es ging hoch her im Bundestag. Die AfD forderte einen Untersuchungsausschuss, der FDP-Haushälter Carsten Klein, wie die Linke, eine Enquete-Kommission.
Deshalb brauchen wir eine Enquete-Kommission, die uns in die Lage versetzt, aus unseren Fehlern zu lernen und das nächste Mal das besser zu machen. Dann müssen wir auch nicht mehr um Entschuldigung bitten.
Entschuldigung? Jens Spahn, der Ex-Gesundheitsminister, wählte am Ende Angriff. Maßlos seien die Attacken, maßlos seien die Verschwörungstheorien, sagt er Richtung Grüne.
Maßlos in ihrem Furor, sie machen das Geschäft der Corona-Leugner und sind sich dessen nicht mal bewusst. Das ist das eigentliche Problem.
Nächster Halt, 4. Juli, da will der Gesundheitsausschuss die Maskengeschäfte dann in einer Sondersitzung aufarbeiten.
Georg Schwarte berichtete aus Berlin. Wer für die Familie teure EM-Tickets gekauft hat, wird nicht erfreut sein, wenn der Zug die Fußballfreunde nicht pünktlich zum Spielort bringt. Die Bahn hat längst Mängel eingeräumt, aber ein Image-Schaden ist da. Diese EM, heißt es von vielen Stimmen aus dem Ausland, sei beileibe nicht so gut organisiert, wie es dem Ruf von Deutschland in aller Welt entspreche. Dieser Ruf, so zeigt sich, ist ramponiert. Jakob Rüger berichtet.
Es ist ein vernichtendes Urteil, das der englische Independent über den EM-Gastgeber fällt.
Das am schlechtesten organisierte Turnier.
Und sogar die renommierte New York Times meint:
Euro 2024 und deutsche Effizienz. Vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten.
Die internationale Presse geht hart mit Deutschland ins Gericht, denn es gab sie, die chaotischen Szenen an Bahnhöfen, gestrandete Fans, Verspätungen und Zugausfälle.
Ja, was ist denn da vorne, Mensch? Bitte weitergehen!
Ausgerechnet beim Thema Verkehr hagelt es die meiste Kritik am früheren Organisationsweltmeister Deutschland. David Kidd von der British Sun sieht es jedoch gelassen.
Es ist alles gut organisiert, ähnlich wie bei der WM 2006. Okay, damals war die Bahn deutlich verlässlicher. Immer wenn ich mit Deutschen darüber rede, lachen sie, weil die Bahn nie pünktlich ist.
Dass die Deutsche Bahn längst nicht mehr der Goldstandard für Eisenbahnreisen in Europa ist, weiß auch Turnierdirektor Philipp Lahm.
Ja, es gab ja auch vor dem Turnier aus dem Inland auch schon kritische Worte. Und ich glaube, das ist normal. Ich glaube, wir haben versäumt, insgesamt als Deutschland in den letzten Jahrzehnten ein bisschen daran zu arbeiten, an der Infrastruktur.
Aber das Fanaufkommen in Bus und Bahn scheint in Stuttgart, München und vor allem Gelsenkirchen unterschätzt worden zu sein. Dazu kamen lange Schlangen und Gedränge, zum Beispiel beim Eröffnungsspiel. Begründet wurde all das mit strengen Sicherheitsvorkehrungen. Und doch schaffen es immer wieder Flitzer auf den Platz und zu den Spielern.
Das darf doch alles nicht wahr sein. Der vierte Flitzer auf dem Weg zu Cristiano Ronaldo. Der erste hat tatsächlich auch noch ein Foto geschossen. Und der vierte kommt jetzt durch.
Aber es ist nicht alles schlecht oder gar gefährlich bei dieser EM. Feiernde Fans, friedliche Stimmung, das zählt für viele Gäste.
Sieht es sehr schön und ruhig. Wir haben viel Spaß.
Ein Lob an Deutschland, das ist eine super Veranstaltung, eine super Atmosphäre und es passt super.
Nicht alle teilen also die negative Presse, aber dass auch in Deutschland nicht alles perfekt funktioniert, ist offenbar eine neue, überraschende Erkenntnis für manchen internationalen Besucher dieser Europameisterschaft.
Soweit der Bericht von Jakob Rüger. Jetzt kommt die Meinung dazu. Ist der Ruf erst ramponiert, lebt sich's doppelt ungeniert. Der alte Spruch hat ja noch immer seinen wahren Kern. Also ist die internationale Kritik, die ertönt ist, an Deutschland berechtigt? Ja, sagt Markus Tepper.
Pro.
Sind wir Deutschen eigentlich noch die Organisationsweltmeister, auch und gerade im Sport? Kaum eine olympische Sportart, die nicht gerne ihre internationalen Titelkämpfe über Jahre in Deutschland ausrichten ließ. Wer als Sportler oder Fan heutzutage nach Deutschland kommt, trifft immer noch auf freundliche Gastgeber und die Stimmung ist gut, solange bis man alleine oder mit vielen Gebrauch vom öffentlichen Nah- und Fernverkehr macht. 3 Jahrzehnte Vernachlässigung lassen ganz schnell Zweifel an deutscher Effizienz aufkommen und als Einheimischer möchte man den Gästen aus ganz Europa zurufen, seid froh, dass ihr hier keinen neuen Ausweis, einen Arzttermin oder einen Kita-Platz braucht. Und ja, auch Turnierdirektor Philipp Lahm kam zu spät zum Anpfiff eines Spiels in Düsseldorf. Er hing wohl irgendwo fest, in der Nähe von Solingen.
Wir wollen die Kirche im Dorf oder den Zug mal im Bahnhof lassen, argumentiert dagegen Martin Roschitz.
Kontra.
Die EM-Atmosphäre ist geradezu sensationell. Das Last-Minute-Füllkrug-Tor zum Gruppensieg, das nächste emotionale Highlight. Ein Land wie im Rausch, auch dank unserer Gäste. Die Schotten lieben die Deutschen und umgekehrt. No Scotland, no Party. Viele Schotten wollen trotz des Ausscheidens bleiben und fordern alle Teams supporten, die gegen England spielen. Halb Holland hüpft von rechts nach links und von links nach rechts. Die Türken autokorsen sich von Dortmund nach Hamburg. Die Stadien sind bis auf den letzten Platz gefüllt. In den Fanzonen feiert Fußball-Europa ein viel friedlicheres Fest als von vielen befürchtet. Übrigens, die Bierkeller der Republik werden nicht aus Kummer über die Verspätungen im Fernverkehr leer getrunken, sondern weil hier eine Riesenparty steigt. Ob sie noch besser organisiert sein könnte, wie die New York Times findet? Sicher. Möglicherweise hat man sich Deutschland in Sachen Zuverlässigkeit anders vorgestellt. Aber diese EM, Made in Germany, hat einen besonderen Spirit, der viel wichtiger ist als Perfektion. Die Fans genießen den Fußballsommer 2024 in vollen Zügen. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Die EM-Organisation in der Kritik allen voran, die Deutsche Bahn. Und mit diesen Kommentaren enden die Themen des Tages an diesem Donnerstag, den 27. Juni. Heute mit Gerd Wolf. Schönen Abend.